Alben für die Ewigkeit.
Ja, herzlich willkommen, liebe Jünger der Alben für die Ewigkeit, mit diesen sakralen Klängen zu einer neuen Ausgabe. Heute mit einem Millionenseller, der ziemlich unstrittig in diese Reihe passt. Faith von George Michael hat immerhin einen Grammy in der Kategorie Album des Jahres bekommen, weltweit über 25 Millionen Einheiten bis heute abgesetzt. Ja, und diese Songsammlung sorgt neben weiterer späterer Großtaten von George Michael eben auch dafür, dass er in der kollektiven Wahrnehmung eben noch was anderes ist als der Autor des omnipräsentesten Weihnachtssongs aller Zeiten. Dieser Tage ist es ja wieder soweit. Last Christmas dudelt langsam wieder. Aber wir machen jetzt eine Reise ins Jahr 88. Da stieg George Michael mit dieser Platte endgültig in die Sphäre der Megastars auf. Ja, und bei der Jahreszahl habe ich jetzt gerade den ein oder anderen Hardcore-Fan ein bisschen Schnappatmung kriegen hören. Ja, ich sprach gerade von einer Reise ins Jahr 88, da die kommerzielle Auswertung des Albums über die Singles hauptsächlich in diesem Jahr dann stattfand. 7 Millionen werden in dem Jahr allein in Amerika vom Album Faith verkauft und erschien ist das Album aber tatsächlich schon im Oktober 87. In einer Deluxe-Ausgabe des Albums wird die Zeit in einem Essay so ein bisschen skizziert. Also es war eine Zeit ohne Mobile Phones, von Windows gab es gerade mal Version 2.0. Die Simpsons hatten ihr US-TV-Debüt und George Michael, der wird vom immer noch etwas belächelten Teenie-Star mit Wham-Vergangenheit zum globalen Superstar, der jetzt auch die Kritiker überzeugen kann. Das Ganze wirkt in der Rückschau ja fast zu schön, um wahr zu sein. Mit Mitte 20 ist er schon millionenschwer und mit einer Karriere gesegnet, die mit Wham 11 Top-10-Singles in der Heimat und 5 in den USA verbuchen kann. Aber er löst sich immer mehr von seinem besten Freund Andrew Ridgely, der bei Wham ohnehin immer mehr zum schönen Statisten verkommt, während George die kreative Kontrolle übernimmt und einfach mal ein paar Welthits schreibt. Darunter auch seinen Solo-Klassiker Careless Whisper und bald auch diesen hier, Father Figure. Just one moment to build bold men. Ja, und die Welthits, die er dann für sich schreibt, die haben einen anderen Ton, inspiriert von Gospel und Soul, Musik, mit der George Michael aufgewachsen ist, gefärbt von gemeinsamen Auftritten wie mit Soul-Legende Smokey Robinson, mit dem er 1985 Careless Whisper live performt, und die in diesem Genre ebenfalls legendäre Aretha Franklin, mit der er 1987 die Single I Knew You Were Waiting For Me aufnimmt, die jedoch nicht auf Faith, sondern auf ihrem Album erscheint. Da ist einer gerade mal ein paar Jahre dabei und misst sich bereits mit den ganz Großen. Optisch hat sich George Michael schon in der Abschiedsphase von Wham verändert. Statt rosa Outfits aus dem Wake Me Up Before You Go Go Video dominieren jetzt Lederjacken, eine schnittigere Frisur, Cowboy Boots und diverse Accessoires, die ihn maskuliner wirken lassen. Und dann wird er auch noch kontrovers und singt plötzlich ganz plakativ wie nie zuvor über Sex. Über seine eigene Sexualität wird damals schon spekuliert. Die Yellow Press droht bereits im Hintergrund mit Enthüllungen. George Michael setzt dem mit der Zuschaustellung seiner Freundin Kathy etwas entgegen, obwohl er zu der Zeit bereits heimlich in den Typen verliebt ist. Ja, satte 9 Minuten der Nummer finden sich auf dem Album On Block. Part 1 ist die bekannte Single-Version, Untertitel Rhythm 1 Lust. Die BBC hat natürlich keine Lust auf sowas Schlüpfriges und band das Ding. Das könne man ja vor allem den jungen Mädels seiner Anhängerschaft nicht zumuten. Auch das Video mit besagter Modelfreundin und Visagistin Kathy muss für MTV zensiert werden. Ja, und zu was sowas führt, das wissen wir ja. Skandale können einen Song auch immer zu einem Hype verhelfen. Falco kennt das Game. Wobei die Pole Position der US Charts dann dennoch verwehrt bleibt. Erst die nächsten 4 Singles landen auf Platz 1 der Billboard-Hitliste. I Want Your Sex ist von George Michael eigentlich nicht so wirklich als Song konzipiert, sondern eher als Dance-Track. Er spielt quasi alles selbst, sowohl die Lindrum, den Juno 106 Synthi und den damals obligatorischen Yamaha DX7. Nehme man all diese Elemente weg, solle der eigentliche Song gar nicht wirklich erkennbar sein, so George Michaels Zielsetzung, also eigentlich genau der gegenteilige Anspruch, den Musiker sonst an sich haben. Aber als Songwriter hat sich Michael ja damals schon mehrfach bewiesen. Das Intro mit den sequenzierten Juno-Sounds war übrigens ein Unfall. Ein Drum-Pattern, also eine programmierte Sequenz, sollte den Synthesizer eigentlich ansteuern, aber wie es mit so Technikkram so ist, läuft's manchmal nicht so wie geplant und der Synthi spuckt, eventuell durch Fehlbedienung, plötzlich was ganz anderes aus. Engineer Chris Porter sagt, oh nein, George Michael sagt aber, oh doch, das klingt doch geil, und nimmt ein paar Takte aus der aus dem Ruder gelaufenen Sequenz als Opening des Songs. Ja, weg vom sequenzierten Pop-Funk hin zum Herzschmerz. Die Ballade, das ist ja eine seiner großen Disziplinen, und die hier heißt One More Try. That you let me know. One More Try, fast 6 Minuten lang, handelt von einem jungen Mann, der Bindungsangst aufgrund schlechter Erfahrungen hat. Geschrieben, aufgenommen und finalisiert in angeblich gerade mal 8 Stunden. Eine traurige Nummer. Ja, und die Schwermut, die packt George Michael in der Zeit auch immer häufiger. Zitat: Ich dachte einfach, das ist das, was passieren muss, beschreibt er diese Phase. Das sei also der Preis für seine Ambition, in die Liga der Stars wie Prince und Michael Jackson aufzusteigen. Und weiter: Ich habe quasi das ganze Jahr über eine Sonnenbrille aufgehabt. Ich habe Augenkontakt mit Fremden nicht mehr ertragen. Ja, der nächste Song auf dem Album ist dann einer dieser hierzulande eher unbekannten Songs. Sicher auch deshalb, weil er nur in den USA und Australien veröffentlicht wurde und das auch noch ohne Video. Hard Day. Dass George Michael auch Politik kann und ein soziales Gewissen hat, beweist er vor allem in späteren Jahren. Zum einen mit Songs wie Praying for Time, nach meiner Meinung einer seiner absoluten Großtaten, aber auch mit Millionenspenden für karitative Zwecke. Das 87er Hand-to-Mouth von Faith ist insofern ein Ausreißer auf dem durch Sex- und Beziehungsthemen geprägten Album. Erstmalig habe ich das 1990 in der Interpretation von Joan Baez gehört, die damals in Wetten, dass damit auftritt. Dass die Folk-Legende Hand-to-Mouth covert, passt dabei ja irgendwie wie Faust aufs Auge. Der Song beschäftigt sich mit der Armut in Amerika, die allerlei Elendsbiografien verursacht. Auch Look at Your Hands packt ein schweres Thema an. Es geht um Missbrauch in der Ehe. Und der Mann, der diese Zeilen verfasst, klingt dann doch auch ziemlich zynisch. Lady, look at your hands. You got 2 fat children and a drunken man. I bet you don't like your life. You should have been my woman when you had the chance. Yeah. Ja, und wenn ich denn noch Zeit hätte im Leben für ein weiteres Projekt, dann gäbe es einen neuen Podcast mit dem Thema Vergessene Hits. Monkey ist so einer. Immerhin Platz 24 in Deutschland damals. Und in Amerika war er sogar auf Platz 1. Nur hat denn irgendwer in den letzten 30 Jahren noch mal irgendwo im Radio gehört? Ja, Affen sind offenbar nicht so geeignet für die Playlisten. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann geht's auch nicht um Tiere, sondern um Drogen. Und darüber hinaus befindet George Michael den Song selbst als einer der zwei schlechtesten des Albums. Die Inspiration für Monkey kommt ihm über ein Mädel aus seinem Umfeld, das offenbar Drogen konsumierte. Doch George weiß ja nicht zu helfen, weil er sich mit diesen selbst damals noch weitgehend nicht beschäftigt hat. Er hat sich also eher ferngehalten. Ich wusste nichts drüber, sagt er. Ich kiffte damals nicht einmal, erzählt er später. Ja, das hat sich ja dann leider irgendwann geändert und er tat phasenweise scheinbar nichts anderes mehr. Die Paparazzi-Shots seiner Spätphase, aufgedunsen und ungepflegt, sind ein schmerzhafter Beweis dafür. Produziert haben Monkey, Jimmy Jam und Terry Lewis, die George Michaels Aufmerksamkeit durch einen speziellen Remix für Janet Jackson erregen. Michael fragt nach einem Remix für seinen Affen, bekommt aber stattdessen gleich eine komplette Produktion seines Demos, die in Minneapolis und Los Angeles entsteht. Da George Michael aber gerade für seine Tournee probt, muss er zwischen dem Proberaum und den Studios pendeln und so brauchen die Gesangsaufnahmen rund eine Woche. Aber dadurch bekommt der Song trotz seiner sehr technischen Produktion, unter anderem mit dem damals gerne genutzten Synth-Klavier-Sampler, ein Live-Feeling, das dann auch gut zu dem später veröffentlichten Live-Video passt. Komplettes Kontrastprogramm zum Schluss des Albums. Der Closer Kissing a Fool, der mit seinem Jazz-Arrangement musikalisch vorwegnimmt, was George Michael später auf seinem Songs from a Last Century Album, ja, auf Albumlänge kredenzt. Steal your heart from you, people. 1988 sagt George Michael zum Rolling Stone ziemlich selbstbewusst, wenn du dieses Album hörst und darauf wirklich gar nichts magst, dann magst du keine Popmusik. Ja, kühne These, aber dennoch eine griffige Formulierung, warum diese Melange aus Pop, Funk, Electronic, R&B und Soul und am Ende sogar noch ein bisschen Jazz so viel zu bieten hat. Ich bin Freddy Kappen, ihr findet uns bei Facebook unter Podcast Alben für die Ewigkeit. Schaut vorbei, hört außerdem alle noch nicht gehörten Folgen. Das bewahrt euch vielleicht ein wenig davor, unfreiwillig in nächster Zeit zu viel Last Christmas hören zu müssen. Macht's gut!
Für die Ewigkeit.